weil das offensichtlich noch nicht geschehen ist. Also ich bin verheiratet und wir haben 6 Kinder, 3 Jungs und 3 Mädchen im Alter zwischen von 6 bis 19. Ich habe zuerst Musik studiert, Violine und Klavier, und mein Rüstzeug in Komposition habe ich von meinem israelischen Lehrer Yehoshua Lackner, einer der bekannten israelischen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Und dann später habe ich biblische Sprachen, Hebräisch, Griechisch, Aramäisch studiert und Theologie, und schließlich habe ich dann doktoriert mit einer Arbeit über den Tempel in Jerusalem. Das ist eben das Buch der Messias im Tempel im Prinzip. Ich bin seit Jahrzehnten tätig als Bibellehrer in Gemeinden, Bibelschulen und man könnte sagen von San Francisco bis nach Kalkutta und von Uppsala bis Togo. So. Ja, dann machen wir weiter mit dem Propheten Obadja. Da habe ich gesagt, das werden wir noch gründlich durchnehmen, aber nachher gehen wir da ein bisschen flotter voran, denn das Ziel ist, alle 12 in der Übersicht zu besprechen. Das Buch Obadja beginnt so: Gesicht Obadjas. So spricht der Herr, der Ewige von Edom. Und damit ist das Thema gleich gegeben. Es geht um Edom, also die Landschaft, die von den Nachkommen Edoms, sprich Esaus, bewohnt war. Das ist Südjordanien. Also diese Gegend hat eine ganz besondere Bedeutung in der biblischen Prophetie. Darum ist ihr ein Prophetenbuch gewidmet. Die Zeit der Entstehung, ich datiere das Buch Obadja auf die Zeit von König Joram, 852 bis 841 vor Christus. Wenn ihr aber Bibelkommentare lest, ist es oft so, dass man da erfährt, das Buch Obadja sei nach 586 vor Christus geschrieben worden. Also nach der Zeit, als die Babylonier Jerusalem erobert, zerstört und verwüstet haben. So ein großer Unterschied, ja? Aber das Ganze hängt davon ab, wie man Vers 11 versteht. Obadja 1, Vers 11. An dem Tag, da du gegenüberstandest, an dem Tag, da Fremde sein Vermögen hinwegführten und Ausländer zu seinen Toren einzogen und über Jerusalem das Los warfen, da warst auch du wie einer von ihnen. Was beschreibt dieser Vers? Geht es hier um die Zerstörung Jerusalems oder geht es hier lediglich um eine Eroberung und Plünderung Jerusalems? Wenn es eine Zerstörung ist, dann passt das zu 586. Wenn es nur eine Plünderung ist, dann passt das zu der Zeit Jorams. Nun, die Stelle spricht nicht von Zerstörung. Fremde sind da nach Jerusalem eingezogen, haben das Vermögen weggeführt und sie haben über Jerusalem das Los geworfen. Aber von Zerstörung lesen wir hier nichts. In der Zeit Jorams geschah Folgendes. Lesen wir 2. Könige 8, Vers 20. In seinen Tagen, es geht um die Zeit Jorams, fielen die Edomiter von der Botmäßigkeit Judas ab und setzten einen König über sich. Also Edom wird unabhängig von Juda. Und das haben wir hier bei Punkt 2, Edom fällt ab. Das sollte aber nicht 2. Chroniker stehen, sondern 2. Könige 8, Vers 20, nächste Stelle. Und jetzt lesen wir 2. Chroniker 21, 16 bis 17. geht es auch um die Zeit Jorams. Und der Herr erweckte gegen Joram den Geist der Philister und der Araber, die zur Seite der Kuschiter wohnen. Und sie zogen gegen Juda herauf und brachen ein und führten alle Habe weg, die sich im Haus des Königs vorfanden, und seine Söhne und seine Frauen. Und es blieb ihm kein Sohn übrig als nur Joahas, der die Feinde den Juden antun. Und darauf wird hier Bezug genommen. Und diese Datierung entspricht dann eben auch der Einordnung Obadjas im Kanon der 12 kleinen Propheten. Nun, das Thema lautet das Gericht über Edom und die Aufrichtung des Reiches Gottes in Zion. Übrigens, unter den Blättern, müsst ihr ein bisschen blättern, kommt plötzlich da der Text, das Buch des Propheten Obadja. Ich habe hier eine Übersetzung gemacht, noch wörtlicher als die alte Elberfelder, und zwar so, dass man die poetischen Verse hier erkennen kann. Ich denke, das ist sehr nützlich, man liest das Buch ganz anders. Und schauen wir, das Buch endet in Vers 21, und Retter werden auf den Berg Zion hinaufziehen, um den Berg Esaus zu richten. Und dem Herrn wird gehören das Königreich. Also das Buch endet mit dem tausendjährigen Reich. Jetzt beginnen wir. Vers 1. Vision Obadjas. In der Fußnote wird erklärt, Obadja bedeutet Diener, Knecht oder Sklave des Herrn. Und man kann auch übersetzen Anbeter des Herrn. Weil dienen und anbeten ist im Hebräischen das gleiche Wort. La'avod. So spricht der Herr zu Edom. Wir haben hier zwei verschiedene Gottesnamen. Zuerst der Herr, hebräisch Adonai, sieht man in der Fußnote, bedeutet Herr oder Gebieter, im Gegensatz zu einem Knecht, Sklaven. Und da muss man wieder denken, Obadja heißt Knecht oder Sklave des Herrn. Und nun spricht sein Herr, Adonai. Dann der Herr mit Großbuchstaben ist hebräisch Yahweh, und das bedeutet der Seiende, der Ewige, der Unwandelbare. Also der, der nicht Raum und Zeit unterworfen ist wie wir und darum die Zukunft der Welt perfekt voraussagen kann. Was Satan nicht kann, darum diese dauernden Fehlschläge in der Astrologie. Eine Botschaft haben wir gehört von dem Herrn. Und ein Bote ist ausgesandt unter die Nationen. Steht auf. Ja, lasst uns aufstehen gegen Es, das heißt gegen Edom, zum Krieg. Worum geht es hier? Also ein Botschafter geht zu verschiedenen Nationen und versucht, die zusammenzubringen zu einer Koalition, um Krieg zu führen gegen Edom, gegen Südjordanien. Das erinnert einen an die Zeit vor dem ersten Golfkrieg. Man muss sich noch erinnern, wie da James Baker herumging und wie Bush Senior, wie er da versucht hat, eine riesige Koalition zusammenzubringen, und dann hatte er schließlich 30 Nationen aus 4 Kontinenten und die stürzten dann los auf den Irak, auf Babylonien. Also so ähnlich wird das gehen mit Jordanien. Ein Botschafter wird ausgehen und Nationen sammeln. Nun kommt eine neue Strophe. Siehe, gering habe ich dich gemacht unter den Nationen. Sehr verschmäht bist du. Der Hochmut deines Herzens hat dich betrogen. O Bewohnerin der Schlupfwinkel im Felsmassiv, auf deinem hohen Sitz, die du in deinem Herzen sprichst, wer wird mich schon zur Erde hinabstürzen? Wenn du hoch oben bauen würdest wie ein Adler und wenn du sogar dein Nest zwischen die Sterne setzen würdest, ich würde dich von dort hinabstürzen. Ausspruch des Herrn. Die Nachkommen Esaus Esau selber haben ja Südjordanien als Wohnsitz gewählt. Dieses rötliche Gebirge im gegenüber, also östlich von Südisrael. Und dort hat man ja im 19. Jahrhundert die Hauptstadt der Edomiter wieder neu entdeckt. Da übrigens ein Schweizer, der diese geheime Felsenstadt entdeckt hatte, Petra. Petra. Petra ist ein griechisches Wort, heißt Fels, entspricht dem hebräischen Sela, das wir genau hier haben, in Vers 3. Der Hochmut deines Herzens hat dich betrogen, o Bewohner in der Schlupfwinkel, im Felsmassiv, Sela, in Petra, könnte man ausdrücken. Da haben sie sich eingenistet und haben sich so sicher gefühlt gegenüber ihren Feinden. Darum heißt es eben auf seinem hohen Sitz, wie du in deinem Herzen sprichst, wer wird mich schon zur Erde hinabstürzen? Gott spricht also die Edomiter in der Zeit von Joram an und macht ihnen den Vorwurf ihres Hochmutes und ihres Vertrauens auf ihre eigene Stärke und ihre eigene aufgebaute Sicherheit. Sehr aktuell ist eigentlich Vers 4. Gott sagt, er wird sie richten, zur Erde hinabstürzen, auch wenn sie sich so sicher eingenistet haben in Petra. Aber sogar wenn sie ihr Nest zwischen die Sterne setzen würden, nicht, dass sie das tun, aber wenn sie das würden, auch von dort wird der Herr sie hinabstürzen. Man denkt, heute ist das ja möglich mit den Raumstationen zwischen den Sternen, das Nest zwischen den Sternen. Der Mensch bringt da auch seinen Hochmut und seinen Stolz zum Ausdruck, aber Gott sagt, ich stehe darüber und ich kann euch auch von dort hinunterstürzen. Jetzt kommt eine neue Strophe. Vers 5. Wenn Diebe über dich gekommen wären, wenn Räuber der Nacht, wie bist du zerstört worden? Hätten sie nicht lediglich dir Genüge gestohlen? Wenn Winzer über dich gekommen wären, hätten sie nicht eine Nachlese übrig gelassen? Wie sind die von Esau durchforscht worden, ausgeforscht ihre verborgenen Schätze? Also hier wird gesagt, Edom wird so vollständig geplündert und verwüstet werden, dass es schlimmer ist, als wenn Räuber kommen. Denn die nehmen nur das, was sie gerade mitnehmen können, was sie brauchen. Ja? Und wenn Edom ein Weinberg wäre, die Winzer, die nehmen die Trauben, aber die lassen ja immer noch etwas übrig, sodass man eine Nachlese machen könnte. Aber eben bei Edom ist alles ganz anders. Hier kommt eine totale Verwüstung aus Gericht Gottes. Sehen wir, wie nun anstatt Edom wird hier der Name Esau verwendet. Ich habe in der Fußnote 4 erklärt, Edom bedeutet rot. Das ist erstens ein Name für Esau, der ihm schon gegeben wurde in 1. Mose 25, Vers 30. Und zwar hat er eigentlich mehrere Bedeutungen. Als Esau auf die Welt kam, Zwillingsbruder von Jakob, da war seine Haut, war sein Körper sehr gut durchblutet. Er kam nicht so blau auf die Welt, sondern ganz rot. Also da passt schon mal der Name Edom. Dann später war er so linsensüchtig. Also der momentane Essensgenuss war ihm wichtiger als Gottes Segensverheißungen für künftige Generationen. Er sagte, ich werde ja sterben, was habe ich davon? Aber wenn ich dann Genuss habe, momentan. Und da wollte er von diesen roten Linsen, und da passt wieder dieser Name Edom, der Rote. Und schließlich ging er ja wohnen, nahm seinen Wohnsitz in diesen roten Bergen Südjordaniens, und da passt Edom nochmals. Zweitens ist Edom in der Bibel der Name der zerklüfteten Gebirgslandschaft Südjordaniens, eben die durch ihre rötliche Farbe charakterisiert ist. Dort haben sich die Nachkommen Esaus angesiedelt, 1. Mose 32, Vers 4.
Esau, Vers 6, heißt übrigens haarig, denn er war ungewöhnlich stark behaart schon bei seiner Geburt.
Aber,
der Name Seir heißt haarig. Und den werden wir nachher noch miteinander besprechen. Aber dieses haarig, ich kann das kurz aufschlagen, 1. Mose 25, heißt gleichzeitig auch rau. Und darum wird in der Bibel auch dieses Gebirge Edom, wird manchmal genannt. Seir. Rau. Also haben wir 1. Mose 25, Vers 25, und der erste kam heraus, rötlich am ganzen Leib, wie ein härener Mantel, und man gab ihm den Namen Esau, was auch behaart heißt. Aber eben, er bekam dann auch den Namen Seir, was auch behaart und gleichzeitig auch rau heißt. Und das passt eben auch zum Gebirge Seir, das eben ein raues Gebirge war. Da kommen wir noch zurück. Gut, jetzt gehen wir zu Vers 7. Bis zur Grenze haben dich gesandt alle Männer deines Bundes. Betrogen, überwältigt haben dich die Männer deines Friedens. Hier sehen wir nun, wer kommt gegen Edom? Das sind nicht irgendwelche Nationen, sondern das sind Nationen, die mit Edom verbündet waren. Freunde werden zu Todfeinden. Und diese vertreiben aus ihrem eigenen Gebiet. Männer deines Friedens, das bedeutet deine Freunde. Gehen wir weiter. Dein Brot haben sie gelegt, als Falle unter dich. Es ist kein Verstand in ihm. Das ist eine sehr schwierige Stelle, auch zum Übersetzen. Ich habe in Fußnote 18 geschrieben, vergleiche Psalm 41, Vers 10. Das ist diese prophetische Stelle, wo der Herr Jesus sagt von Judas, selbst der Mann meines Friedens, genau diese Formulierung, wie da, in Obadja, selbst der Mann meines Friedens, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse wider mich erhoben. Judas war ein Freund des Messias. Der Herr hat auf ihn vertraut, der hat ihm die Kasse anvertraut, die Kasse der Jünger, Johannes 12. Er hat ihm diesen Bissen der Vorspeise beim Passamahl gegeben, beim letzten, hat die Verse wider mich erhoben. Er wurde zum Todfeind des Herrn Jesus. Und das, was der Herr Jesus erlebt hatte, das wird Edom erleben von seinen eigenen Freunden. Also hier besteht ein innerer Zusammenhang zwischen diesem Vers in Obadja und dieser messianischen Stelle im Psalm 41. Und das wird deutlich durch die Anspielungen im Wortlaut. Weiter heißt es, es ist kein Verstand in ihm. Das heißt in Edom. Werde ich nicht an jenem Tag, Ausspruch des Herrn, ja, werde ich nicht die Weisen aus Edom vertilgen und den Verstand aus dem Gebirge Esau? Da verzagen deine Helden, O Teman, weil jedermann ausgerottet werden muss aus dem Gebirge Esau durch Tötung. Hier haben wir die Weisheit der Edomiter. Die Edomiter waren in der Antike effektiv für ihre Weisheit weitherum bekannt. Das wird zum Schlag deutlich in Jeremia 49, 7 und 9. Aber Gott zeigt, all der Intellekt Edoms wird ihnen nichts mehr nützen, wenn Gottes Gericht über sie kommt. Diese Stelle kann man auch sehr schön auf unsere Gesellschaft übertragen. Das Abendland hatte den Eindruck, wirklich die Vollendung des Intellektuellen geschafft zu haben. Der Stolz auf die Aufklärungszeit, das kommt ja dauernd kommt das durch. In den Medien, in der Literatur und so weiter. Immer wieder kommt dieser Stolz heraus. Aber auch da muss man sagen, all diese Weisheit des Abendlandes wird sie nicht retten, wenn einmal das Gericht Gottes kommt. Und so ist es mit Esau, mit Esaus Nachkommen. Wir haben in Vers 9 Teman, wieder einen Namen, einen geografischen Namen. Ich habe in der Fußnote 21 erklärt, Teman bedeutet eine Stadt, kann aber auch bedeuten einen Landstrich und ein Volk im Südosten des Edomiterlandes. Der Name geht zurück auf einen Enkel Esaus. Vergleiche 1. Mose 36, 11, 15, 32. Und dann habe ich noch einige weitere Stellen angegeben. Also 1. Chroniker, Jeremia, Hesekiel, Amos und Habakkuk. Um diesen Namen Teman wiederfindet. Also es wird zu einer totalen Ausrottung kommen auf dem Gebirge Esaus. Und jetzt wird erklärt, Vers 10, warum. Dieser Vers ist nun ganz wichtig, ein Schlüsselvers. Wegen der an deinem Bruder Jakob verübten Gewalttat soll dich Schande bedecken. Und du wirst ausgerottet werden auf ewig. Edom war verwandt mit dem auserwählten Volk Israel. Merken wir die Betonung, deinen Bruder. Hier wird also wieder die Verwandtschaft mit dem auserwählten Volk betont. Und Edom hat solchen Hass gegen Israel geübt und das wird letztlich Grund sein für das Schicksal dieses Volkes. Nun wird das weiter ausgeführt. Vers 11. Jetzt kommt dieser Vers, der uns den Schlüssel gab für die Datierung. Ja? Am Tag, als du feindlich entgegenstandest, am Tag, als Fremde seine Habe wegführten und Ausländer durch seine Tore einzogen und über Jerusalem das Los warfen, da warst auch du einer von ihnen. Ich habe hier nochmals geschrieben, der Fußnote 23, vergleiche 2. Könige 8, Vers 20. Also das ist nun der Ausgangspunkt in der Zeit von Obadja, die Ereignisse zur Zeit Jorams in Jerusalem. Und nun gibt Gott diesem Volk ganz spezielle Ermahnungen. Vers 12. Also denn, du sollst nicht schadenfreudig auf den Tag deines Bruders blicken, am Tag seines Unglücks. Ich habe geschrieben, in Fußnote 24, bei also denn, das hebräische Wav bedeutet und so, drückt hier im Blick auf die Zukunft die praktische Folgerung aus den in 1 Vers 11 beschriebenen historischen Ereignissen aus. Also dieses und nun, also denn, das ist die Folge aus Vers 11. Ich sage das aus dem Grund, weil es gibt Übersetzungen, die haben das so übersetzt, dass es heißt, und du solltest nicht auf den Tag deines Bruders sehen. Und du solltest nicht, und du solltest nicht. Also als wäre das ein Vorwurf, was sie in der Vergangenheit nicht hätten tun sollen. Aber von der hebräischen Grammatik her wäre das sehr ungewöhnlich, wenn man das so übersetzen sollte. Es ist ganz natürlich, dass man diese Befehle hier auf die Zukunft beziehen muss. Und darum übersetze ich hier immer mit du sollst, nicht du solltest nicht, im Blick auf etwas, das sie in der Vergangenheit versäumt hätten. Es geht jetzt um die Zukunft. Also denn, du sollst nicht schadenfreudig auf den Tag deines Bruders blicken, am Tag seines Unglücks. Und du sollst dich nicht freuen über die Kinder Juda am Tag ihres Untergangs. Und du sollst nicht dein Maul aufsperren am Tag ihrer Drangsal. Und du sollst nicht eingehen durch das Tor meines Volkes am Tag ihrer Katastrophe. Du, ja, du sollst nicht schadenfreudig auf sein Übel sehen am Tag seiner Katastrophe. Und du sollst nicht deine Hand ausstrecken nach deiner Habe am Tag seiner Katastrophe. Und du sollst nicht am Kreuzweg stehen, um seine Entronnenen auszurotten. Und du sollst nicht seine Entflohenen ausliefern am Tag der Drangsal. Palästina war ja nach dem Ersten Weltkrieg die Bezeichnung für das ganze Gebiet Jordanien und das heutige Israel mit allen sogenannten besetzten Gebieten, Gaza, Westjordanland und Golan. Das war Palästina. nach dem Ersten Weltkrieg wurde dann aus dem ganzen Gebiet östlich vom Jordan wurde Transjordanien gebildet. Ich kann sagen, ein Palästinenserstaat. Und daraus wurde dann 1946 der unabhängige Staat Jordanien. Nun hat die UNO beschlossen, November 1947, in Restpalästina, das teilt man nochmals, und da soll jetzt ein Judenstaat entstehen. Er wurde ausgerufen am 14. Mai 1948. Aber die islamische Welt hat getobt. Und hat gesagt, wenn es zu einem Judenstaat kommt, werden wir ihn in der Wurzel ausrotten. Und dann marschierten am 15. Mai ein nach Jerusalem, nach Israel, Jordan, Syrien, Libanon, Irak und so weiter und so fort. Ein ganzes Kontingent von Nationen und ihren Armeen ging auf sie los, und das war gerade nach der Zeit der Judenvernichtung in Europa. Also kurze Zeit nachdem 6,5 Millionen Juden umgebracht worden waren, hat man so das Unglück dieses Volkes auch dort eingefordert. Und Jordanien hat dann das Westjordanland erobert und hat die Juden dort abgeschlachtet und vertrieben. Sie haben das annektiert, und Ostjerusalem, da haben sie die Juden abgeschlachtet im jüdischen Quartier und vertrieben, und dann wurde die Stadt durch eine Mauer geteilt. Sehen wir genau, was da beschrieben wird. Also denn, du sollst nicht schadenfreudig auf den Tag deines Bruders blicken, am Tag deines Unglücks. Und du sollst dich nicht freuen über die Kinder Juda am Tag ihres Untergangs. Und du sollst nicht dein Maul aufsperren am Tag ihrer Drangsal. Und du sollst nicht eingehen durch das Tor meines Volkes am Tag ihrer Katastrophe. Das haben sie genau gemacht. Du sollst nicht schadenfreudig auf dein Übel sehen am Tag seiner Katastrophe. Und du sollst nicht deine Hand ausstrecken nach seiner Habe. Sie haben alles weggenommen. Die ganzen Siedlungen im Westjordanland, das ganze jüdische Quartier, alles wurde erbeutet. Und du sollst nicht am Kreuzweg stehen, um seine Entronnenen auszurotten. Und du sollst nicht seine Entflohenen ausliefern am Tag deiner Drangsal. All diese Ermahnungen wurden mit Füßen getreten. Und jetzt kommt eine neue Strophe. Vers 15. Fürwahr, nahe ist der Tag des Herrn. Über alle Nationen, wie du getan hast, so wird dir getan werden. Dein Handeln wird zurückkehren auf deinen Kopf. Denn so wie ihr getrunken habt wegen des Berges meiner Heiligkeit, so werden alle Nationen beständig trinken. Ja, sie werden trinken und schlürfen und werden sein wie solche, die nie gewesen sind. Aber auf dem Berg Zion wird Errettung sein, und so wird er heilig sein. Jetzt wird das Beispiel des Gerichtes über Edom wird genommen als Beispiel für alle Völker. Fürwahr, nahe ist der Tag des Herrn über alle Nationen. Jetzt verstehen wir, warum Obadja sich nur mit einer Nation beschäftigt. Das soll ein Modellfall sein für die ganze Welt. Alle Welt wird für ihren Hass gegenüber dem auserwählten Volk zur Rechenschaft gezogen werden. Und ihr Handeln wird auf ihren Kopf zurückkommen. Und jetzt Vers 16, habe ich so übersetzt, denn so wie ihr getrunken habt, wegen, man kann übersetzen auf oder wegen, als Begründung, denn so wie ihr getrunken habt, wegen des Berges meiner Heiligkeit, so werden alle Nationen beständig trinken. Wieso müssen die Jordanier, muss Edom gerichtet werden wegen dem Tempelberg? Ja, sie haben den Tempelberg erobert, in den Krieg 1948-49. Und von da an haben die Jordanier gesehen als die Verwalter des Tempelberges und der Moscheen darauf. Darum hat sich König Hussein gestritten mit den Saudis. Wer darf das Gold bezahlen für die neue Kuppel? des Felsentums. Und schließlich hat er sich durchgesetzt. Denn die Jordanier sind die, die das Sagen haben über den Tempelberg. Und schon gar nicht die, und schon gar nicht die Juden. Aber Gott sagt, wegen dem Tempelberg wird über euch ein Gericht kommen. Ihr müsst quasi den Gerichtsbecher trinken. Und so wie ihr den Gerichtsbecher trinken müsst, wird das geschehen mit allen Völkern der Welt. Ja, sie werden trinken und schlürfen und werden sein wie solche, die nie gewesen sind. Ich habe unter der Fußnote 27 verschiedene Stellen aufgeführt, wo gezeigt wird, wie das Trinken des göttlichen Gerichtsbechers eine Umschreibung ist, wenn Gott Menschen und Völker bestraft. Aber wir sehen, Vers 17, Gott will den Tempelberg Zion heiligen und wird ihn wieder sich neu dieses Berges annehmen. Merken wir, Edom ist ein Gebirge und der Tempelberg. Und die werden hier nun im Gegensatz gebracht. Tempelberg, Gottesberg und Esausberg. Nun gehen wir weiter. Und die vom Haus Jakob werden in Besitz nehmen, ihre Besitzungen. Und das Haus Jakob wird ein Feuer werden, und das Haus Josef eine Feuerflamme, und das Haus Esau zu Stroh stoppeln. Und sie werden unter ihnen brennen und sie verzehren. Und es wird keinen Entflohenen geben für das Haus Esau. Denn der Herr hat gesprochen. Wir sehen also, Freunde Edoms werden sich gegen Edom wenden und dieses Land verwüsten. Aber Israel wird in der Zukunft auch eine wesentliche Rolle bei dem Gericht über Edom spielen. Das ist noch zukünftig. Lesen wir Vers 18, Vers 19. Und die vom Negev werden das Gebirge Esau in Besitz nehmen. Und die von der Schefela, die Philister. Die Schefela, habe ich in der Fußnote erklärt, bedeutet Niederung, aber es bezeichnet als geografischer Name die heutigen, die gegen den heutigen Gazastreifen hingelegenen Ostabhänge der judäischen Berge. Das ist die Schefela. Also die von der Schefela werden die Philister, das ist der Gazastreifen, in Besitz nehmen. Das ist schon recht interessant, ja? Wie konkret da? Also offensichtlich wird in der Endzeit der Gazastreifen nicht israelisch sein. Und dann wird er erobert werden. Und sie werden in Besitz nehmen das Gebiet Ephraim. Wo ist Ephraim? Soll man eine biblische Karte nehmen, vergleichen? Sieht man, Ephraim ist das Gebiet zwischen Tel Aviv und Jerusalem. Das ist genau das Gebiet, was die Juden im Krieg 48-49 erobert haben. Und wenn man da vom Flughafen nach Jerusalem hinauffährt auf die Straße, geht man durch das Gebiet durch. Dann erlebt man das. Das ist bereits erobert. Bereits in Besitz genommen. Und das Gebiet Samaria. Samaria, das ist der nördliche Teil des Westjordanlandes. Merken Sie, ausgerechnet die kritischen Gegenden werden hier namentlich genannt. Werden in Besitz nehmen das Gebiet Ephraim und das Gebiet Samaria und Benjamin und Gilead. Ja, Gilead. Habe ich in Fußnote 37 geschrieben, das ist heute jordanisches Gebiet südlich des Sees Genezareth. Und Benjamin, das ist das Gebiet nördlich von Jerusalem, im sogenannten Westjordanland. Da ist Ramallah zum Beispiel drin. Lohnt sich eine Karte zu nehmen beim Bibellesen? Gott gibt ja nicht für nichts diese geografischen Angaben. Und die Weggeführten dieses Heeres der Kinder Israels werden in Besitz nehmen, was den Kanaanitern gehört, bis Zarfat. In der Fußnote habe ich geschrieben, Zarfat liegt im heutigen Libanon, nördlich von Tyrus und südlich von Sidon. Vergleiche 1. Könige 17, 9 bis 10. Die Witwe von Sarepta, das ist von Zarfat. Also sogar libanesisches Gebiet wird noch erobert werden durch Israel. Und die Weggeführten von Jerusalem, die in Sepharad waren, werden die Städte des Negevs in Besitz nehmen. Wir haben schon vorher gehabt, die Weggeführten dieses Heeres der Kinder Israels, das heißt also die Juden, die in der Zerstreuung weggeführt waren, weltweit, Sie kommen zurück und werden das erobern. Und die Wege führten von Jerusalem, die in Sepharad waren, werden die Städte des Negevs in Besitz nehmen. Das ist auch schon gesehen. Beersheba zum Beispiel ist eine dieser großen Negev-Städte heute. Und Retter werden auf den Berg Zion hinaufziehen, um den Berg Esaus zu richten. Also sehen wir nochmals diese Opposition, der Berg Zion, der von Gott auserwählte Berg, und der Berg Esaus, der sich so feindlich gegen das Volk Israel gerichtet hat und darum von Gott bestraft werden wird. Aber all diese Entwicklung, die hier beschrieben wird, was teilweise schon erfüllt ist, aber noch weiter geht über unsere Zeit hinaus, bis zur Wiederkunft Christi, führt dann zu dem Abschlussvers. Und dem Herrn wird gehören das Königreich. Das ist dieses eine Kapitel Obadja. Wenn man denkt, was da drin steckt, ist doch erstaunlich. Bei wann kommt die erste Pause? Wir haben noch 15 Minuten, stimmt das? Ja. Dann gehen wir gleich weiter. Wir kommen nochmals zurück auf das Blatt mit Obadja. Die praktischen Lehren, hüte dich vor Bruderhass. Und dieses Thema wird ja so ernst aufgenommen in 1. Johannes 3, 11 bis 12 und 15. Wer seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und dieses Buch ist geschrieben gegen Bruderhass. Wir können das also ganz persönlich auf uns übertragen. Zweitens, freue dich nie über das Unglück eines anderen. Die Edomiter haben sich gefreut über das Unglück, das über die Juden kam. Sie haben das verdient. Das war ein Gericht Gottes. Aber wir dürfen uns nie freuen über jemanden, der zu Recht unter Gottes Zucht kommt. Und diese Gefahr haben wir immer dann, wenn unsere persönlichen Feinde drankommen. Aber dieses Buch mahnt uns dazu einer inneren Zurückhaltung, dass wir diese Dinge in die Hand Gottes geben, aber nicht einfach eine bösartige Genugtuung dabei empfinden. Und was uns dieses Buch auch zeigt, drittens, Gott ist Rächer für sein Volk. Römer 12 sagt, wir sollen uns nie selber rächen. Das müssen wir Gott überlassen. Er schaut zu dem Recht seines Volkes. Das ist unsere Sache nicht. Nun gehen wir zum Buch des Propheten Jona. Diese Geschichte kennen wir am besten, oder dieses Buch kennen wir am besten von allen 12 Propheten, nehme ich an. Viele haben das in der Sonntagsschule schon kennengelernt. Wir können das datieren auf die Zeit Jerobeams II., 782 bis 753 vor Christus, weil in 2. Könige 14, 25 erwähnt wird, dass Jona, der Prophet Jona, als Gathhefer zu dieser Zeit gewirkt hatte als Prophet Gottes. Er war ein anerkannter Prophet. Das Thema des Buches, Gottes Gnade sprengt die Grenzen Israels. Ich fasse so zusammen. Obwohl Gott Israel als sein Volk auserwählt hat, will er auch anderen Völkern seine Gnade erweisen. Jona muss lernen, die erklärten Gnadenabsichten Gottes voll zu akzeptieren. Die Tatsache, dass Gott bereit war, den assyrischen Niniviten zu vergeben, zeigt, auch für den größten Feind Israels gibt es Gnade, wenn er reuig umkehrt. Der Aufbau des Buches ist sehr interessant. Wir können zwei Hauptteile unterscheiden. Römisch 1, Kapitel 1 bis 2, Römisch 2, Kapitel 3 bis 4. Der erste Teil zeigt Gottes Werk an Jona im Westen. Nicht wahr? Jona sollte nach Ninive gehen, in den Osten, also in Nordirak. Und dann floh er vor Gott, weil er nicht wollte, dass diese Feinde Gottes, diese Feinde Israels Gnade bekämen, floh er nach Tarsis. Und das war eine phönizische, also libanesische Kolonie in Spanien. Also anstatt nach dem Irak, in den Irak zu gehen, ging er nach Spanien. Wir sehen in Kapitel 1 Jonas Abkehr von Gott und der große Sturm. Aber schließlich wird ja Jona ins Meer geworfen und im Bauch des Fisches kommt zweitens Jonas Umkehr und der große Fisch. Dann haben wir Römisch 2, Gottes Werk an Ninive im Osten. Jona wird lebendig wieder ans Land gespuckt. Und dann geht er in den Irak und bringt seine Predigt. Und da finden wir erstens Jonas Demut und die große Erweckung. Jona gehorcht jetzt Gottes Wort, er predigt in Ninive und es kommt zu einer unfasslichen Erweckung. Aber dann haben wir Kapitel 4, Jonas Unmut und Gottes große Gnade. Ninive wird nicht zerstört, weil das Volk umkehrt und Jona kann das einfach nicht akzeptieren. Aber Gott zeigt ihm mit diesem Buch und uns allen, seine Gnade sprengt die Grenzen Israels. Gott ist der Gott im Blick auf alle Völker. Gott hat Israel auserwählt, damit aus diesem Volk der Erlöser käme, der aber der Erlöser sein sollte für alle Völker der Welt. Und das wird uns so eindrücklich alttestamentlich mit einem Buch vorgestellt. Gottes Weltmissionsgedanke. Gott liebt alle Völker, wie stark sie im Bösen drin sind, das ist nicht die Bedingung für Gottes Gnade. Aber durch Umkehr können auch sie Gottes Gnade bekommen. Nun möchte ich noch ein paar charakteristische Kennzeichen besprechen. Jona, das Jona-Buch hat auch eine prophetische Bedeutung. Jona symbolisiert eigentlich das Volk Israel. Es hatte den Auftrag, ein Zeugnis zu sein für alle Völker. Aber Israel hat sich eigentlich versperrt gegen die Evangeliumsverkündigung, die in Jerusalem ihren Ausgangspunkt genommen hatte in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da hat der Herr Jesus ja den Auftrag gegeben zur Evangelisation der ganzen Welt. Aber sie haben sich dagegen gestellt, lies Apostelgeschichte 22, 21 bis 23 oder 1. Thessalonicher 2, Vers 15 bis 16. Und so wurden sie ins Völkermeer geworfen. 5. Mose 28, Vers 64 sagt Gott, dass er Israel unter alle Völker zerstreuen wird. So kam Jona ins Meer, so kam Israel und ins Völkermeer. Aber die Propheten sagen, das jüdische Volk wird zurückkehren ins Land. Das war das Erste. Jona wurde ans Land gespielt. Übrigens nicht nach Ägypten oder nach Italien, sondern nach Israel. Und dann kam wieder der Auftrag, gehe nach Ninive. Und so muss das Volk Israel wieder zurückkehren ins Land und ein reuig umgekehrter gläubiger Überrest wird nach der Entrückung der Gemeinde zum Träger der Segnung für die Völker werden. Und so wird es im tausendjährigen Reich zu einer riesigen Ernte kommen aus allen Völkern. Offenbarung 7 zeigt er sogar eine unzählbare Schar aus allen Völkern und Sprachen, Sie werden in der Drangsalzeit zum Glauben kommen und auf Frucht ins tausendjährige Reich eingehen. Und da wird Israel mit eine wichtige Rolle spielen in der Zukunft. Also ein wunderbares prophetisches Buch. Aber das Buch hat auch einen Hinweis auf Tod und Auferstehung des Messias. Matthäus 12, 38 bis 42 erklärt das der Herr Jesus, er gibt das Zeichen Jonas. Und da ist es auch interessant, Jona kommt wegen eigener Schuld in den Bauch des Fisches. Und das wird gesehen, das beschreibt er selber als ein Grab. Jona 2, Vers 3. Ich rief aus meinem Bedrängnis zu dem Herrn und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Schoß des Totenreiches. Du hörtest meine Stimme. Und Vers 7 am Schluss. Da führtest du mein Leben aus der Grube, oder man kann auch übersetzen, aus dem Grab herauf. Herr, mein Gott. Also er beschreibt das wirklich als eine Todeserfahrung während 3 Kalendertagen. 3 Tage und 3 Nächte. Das ist die Ausdrucksweise, um zu sagen, 3 Kalendertage. Ein Tag ist ja oftmals nicht ganz klar, ist das jetzt nur die helle Periode oder ist das der 24-Stunden-Tag? Und da sagte man althebräisch, 3 Tage und 3 Nächte, dann war klar, 3 Kalendertage. Und der Jesus bezieht also dieses Beispiel auf sich und er sagt, so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, auf dem Grab, so wird der Sohn des Menschen im Herzen der Erde sein, aber dann eben wieder auferstehen. Aber wir haben einen Gegensatz. Jona kam wegen eigener Schuld ins Grab und der Herr Jesus sollte wegen unserer Schuld in den Tod gehen. Ganz besonders eindrücklich ist Gottes Walten über die Natur in diesem Buch. 1 Vers 4 sagt, er wirft einen heftigen Wind aufs Meer. Er befiehlt dem Fisch auszuspeien, 2 Vers 11. Er bestellt einen Fisch, einen Wunderbaum, einen Wurm und einen schwülen Ostwind. Kapitel 2, 1, 3, 6, 7, 8. Da sehen wir, Gott ist nicht nur der Schöpfer, sondern ist aktiv auch heute der Erhalter der Welt. Die Fischart wird nicht genannt. Das ist wichtig. Es war also kein Grönlandfisch. Ja, die haben ja so Barten, die können gar keinen Menschen verschlucken, so groß sie auch sind. Aber interessant ist, im 20. Jahrhundert sind mehrere Beispiele eidesstattlich bezeugt worden von Leuten, die von einem Fisch verschluckt worden sind und wieder lebend rausgekommen sind. Ein Beispiel wurde sogar in der Nazi-Zeitung damals im Dritten Reich beschrieben. Und die hatten ja nicht ein Interesse, um die Bibel zu bestätigen. Aber das Komische ist natürlich, wenn man in einem solchen Bauch gewesen ist, wird die Haut dann durch die Magensäfte ganz furchtbar gegerbt und gelblich. Also dieser Jona war wirklich den Niniviten ein Zeichen. Wieso sieht der so komisch aus? Der kommt nicht von einem anderen Planeten, aber der kommt aus dem Grab. Und so war der quasi auferstandene Jona, war eben ein Bild von dem Messias, der auferstehen sollte, und ein Bild von Israel, das in der Zukunft auferstehen wird aus dem geistlichen Tod und so zum Segen der Völker. Praktische Lehren, versuche nicht vor Gott zu fliehen. Es ist vergeblich. Lass dich von Gott beauftragen bezüglich Zeitpunkt, Arbeitsfeld und Botschaft. Ja? In 1 Vers 1 heißt es, mache dich auf, gehe nach Ninive, der großen Stadt, und predige wieder sie. Er hat Gott also gesagt, jetzt muss er gehen. Er sagt ihm auch, wohin er gehen muss. Und in 3 Vers 2 sagt er ihm auch die Botschaft. Und rufe ihr die Botschaft aus, die ich dir sagen werde. Das ist sehr praktisch. Verurteile bei dir jeglichen Jona-Komplex. Der Jona-Komplex zeigt sich zum Beispiel auch dann, wenn wir uns nur noch auf unsere örtliche Gemeinde konzentrieren. Und alle anderen Christen vergessen. Oder zeigt sich auch, wenn wir den Blick für die Mission verlieren und uns nur noch auf unseren eigenen Bereich konzentrieren. Das ist ein Jona-Komplex, und der soll mit dem Jona-Buch überwunden werden. Es ist Zeit für Pause.